Ich möchte heute mit euch über einen Bibeltext sprechen, der hat ein paar Worte darin, haben bei mir etwas ausgelöst. Und da würde ich gerne ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich bin sicher, dass ihr selten was über diese Bibelstelle gehört habt und vielleicht auch zum ersten Mal, weil sie scheint so belanglos. In 4. Mose 10 von 1 bis 6 lesen wir folgende Worte, die Gott selbst gesagt hat. Und Gott sprach, mache dir zwei Trompeten aus Silber, aus getriebener Arbeit sollst du sie machen. Und sie sollen dir zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. Bläst man sie beide, so soll sich die ganze Gemeinde zu dir versammeln, am Eingang des Zeltes der Begegnung. Wenn man nur eine bläst, so sollen sich die Fürsten zu dir versammeln, die Häupter der Tausendschaften Israels. Blast ihr das Lärmsignal, so sollen die Lager aufbrechen, die nach Osten hin lagern. Und blast ihr das Lärmsignal zum zweiten Mal, so sollen die Lager aufbrechen, die nach Süden hin lagern. Zu ihrem Aufbruch sollen sie das Lärmsignal blasen. Immer das erste Mal, dass in Gottes Wort Trompeten zum Einsatz kommen, die waren ja noch nicht twittermäßig verbunden und mussten irgendwie kommunizieren, das, was Gott wollte oder das Gott inspiriert hat. Und dann musste Mose ein 2-Millionen-Volk bewegen, konnte ja nicht von Tür zu Tür rennen, sondern musste irgendein System entwickeln, das wirkungsvoll ist und das klar ist und eindeutig ist. Und das ging um den Aufbruch des Volkes Gottes. Und das hat das Volk Gottes begleitet, eine Zeit. Und später kommen dir nochmal die Trompeten vor in den Psalmen zum Lobpreis und zur Anbetung. Und in 1. Korinther 15, Vers 52 hören wir von der letzten Posaune, wo Gottes Wort sagt, in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune wird es Posaunen und Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden und unvergänglich sein und sie werden und wir werden verwandelt werden. Also war die erste Posaune, von der ich gelesen habe und von der letzten Posaune, die noch aussteht. Und zwischendurch gibt es immer wieder die Aufbrüche Gottes. Und das, was mich bewegt hat, ist einfach das Wort Aufbruch und Aufbrüche und Aufbrechen. Das war in dem Fall, den wir gelesen haben, eigentlich ein recht irdischer, normaler Vorgang. Und so, die waren in der Wüste, hatten ein Ziel vor Augen, mussten lagern oder haben gelagert und dann für eine gewisse Zeit. Und nach dieser Zeit gab es eben diesen Aufbruch, den Gott initiiert hat. Und dann musste ein ganzes Volk, ungefähr so 2 Millionen Menschen, musste aufbrechen, alles zusammenpacken und neue Wege gehen, die sie noch nie gegangen waren, die sie nicht kannten. Sie haben sich führen lassen müssen bis hin zum Ziel. Und es gab Herausforderungen auf dem Weg, aber das ist nicht mein Thema heute, das könnt ihr dann andermal lesen oder verstehen oder hören, wie auch immer. Und das Faszinierende an diesem Gedanken ist, wenn man über die Aufbrüche Gottes nachdenkt, dann ist das ein faszinierender Gedanke. Weil Gott ist ja ewig, bleibt derselbe, ist unveränderlich. Und deswegen, wenn wir an dem Wesen Gottes festhalten, wenn wir da hineinschauen, dann schauen wir ja in die Ewigkeit, in das Wesen Gottes, in das, was ihn ausmacht, in das, was ihn unveränderbar ausmacht. Und das, was ihn unveränderbar ausmacht, ist zum Beispiel, dass es immer wieder neue Aufbrüche gibt. Und das ist faszinierend. Der rast, dieser Erdball, der rast, ich weiß nicht, wie viele Jahre, wenn man den Geologen und Fachleuten glaubt, Millionen Jahre. Ob das stimmt, weiß ich nicht, werden wir später nochmal erfahren. Rast da durch das Weltall. Immerhin mit einer Riesengeschwindigkeit, ich glaube 3000 oder noch mehr Kilometer pro Stunde und hat keine Bedeutung, ist ein unbedeutender Himmelsstern, einer von Milliarden, bis Gott einen Aufbruch plant und redet in dieses Chaos hinein und macht an dieser Erde, macht er Licht und macht Leben und gibt Bedeutung, sehr große Bedeutung, schafft etwas, was wir heute noch bestaunen, was faszinierend ist, was unglaublich ist, schafft Menschen, die noch nie da gewesen sind, etwas aus seinem Herzen, nach seinem Bild, in einer ungeheuren, faszinierenden und bewegenden Art, Konstruktion, bis heute teilweise unerforscht, weil es eben der Aufbruch Gottes ist. Und er schafft, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich ein Gegenüber, der unsere Liebe versteht, der unser Herz versteht, der unser Wesen versteht, mit dem wir kommunizieren können. Unglaublich. Welch ein Aufbruch. Und ihr Lieben, diese Erde besteht und die hat eine gewisse Zeit, seine Berechtigung. Am Ende der Bibel lesen wir dann von einer neuen Erde und von einem neuen Himmel. Und wieder wird es dann einen Aufbruch geben, der ist jetzt nicht genau beschrieben, aber auf jeden Fall ist das alles nicht beständig und nicht ewig. Das hat eine Zeit lang Bedeutung. Aber so ist das, ihr Lieben, so ist das. Könnte ich jetzt an vielen, vielen Stellen Halt machen. Denk an Noah. Hat Gott einen neuen Aufbruch gegeben, weil es unerträglich wurde auf der Erde. Es waren Terror, Angst und Schrecken. Menschen ohne Gott, ohne Geist, ohne Gottes Geist, haben die Erde zu einem unerträglichen Lebensraum gemacht. Und Gott hat gesagt, ich schaffe einen Aufbruch, etwas Neues. Es gab einen Noah, der baute ein Schiff, wahrscheinlich 100 Jahre alt, predigte von Regen, der nie da war, predigte von Sinnflut, predigte von dem Gericht Gottes. Menschen haben das gehört und wollten es nicht hören oder nicht verstehen. Und Gott schuf mit einer Familie eine neue Rasse und es war nie mehr so wie vorher. Bis Noah hat es nie geregnet, danach regnete es. Bis Noah gab es keine Sinnflut, nach Noah wird es nie wieder eine geben. Es ist nicht mehr die Erde, wie sie früher war, sondern sie ist neu geworden. Und Gott hat gesagt, es wird nicht aufhören, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Und setzte einen Regenbogen in den Himmel als sein Versprechen und sagt, es wird nie wieder so sein wie früher. Es wird anders sein. Und Gott schuf das und schaffte einen neuen Aufbruch mit einer Familie, genau mit 8 Personen und entwickelte dort ja, Rassen, Nationen, Menschen verschiedener Hautfarbe, Menschen verschiedener Kulturen und so weiter und so weiter. Es gab ein Gesetz, es gab es vorher nicht. Da schuf Gott etwas völlig Neues. Es gab den Code von Hammurabi, das war so ein Gesetz der damaligen Kulturen, das war schon etwas Außergewöhnliches. Und dann fasste Gott einen Lebensraum zusammen aus 10 Anweisungen, wobei noch 5 Anweisungen für ihn galt und die anderen 5 für das Zusammenleben der Menschen. Würden wir heute danach leben, könnten wir Polizei vergessen und Gefängnisse vergessen und alles Mögliche vergessen, aber es funktioniert nicht durch unsere Schuld, durch unsere Sünde. Und schuf etwas völlig Neues und sagt, das soll euer Regelwerk sein, danach sollt ihr leben. Und dann erlöste er sein Volk nach 430 Jahren aus der Gefangenschaft und schuf etwas völlig Neues, setzte sie in ihr Land zurück, tat Zeichen und Wunder und mächtige Taten, löste sie aus der Knechtschaft, löste sie aus der Kultur, die sie angenommen haben, löste sie heraus und begleitete sie. Und auf dem Weg davon haben wir etwas gelesen. Und, ihr Lieben. Und dann kam der Aufbruch aller Aufbrüche, als der Schöpfer seine Schöpfung betrat. Das war der Aufbruch Gottes, der unvergleichbar ist. Und auch die Art und Weise, wie das geschehen ist, als er kam, als ein Kind, als ein 100% Mensch und 100% Gott in diese Welt und einen Aufbruch gab, der unvergleichbar ist, der andauert, der geehrt wird bis in alle Ewigkeit, in den Aufbruch, in den er Menschen mit hineingenommen hat und hineinnehmen wird. Und ich hoffe, dass du auch mit hineingenommen bist in den Aufbruch, als er kam und als die Engel verkündigten, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Und er lebte unter uns und er spürte unter uns und er lebte Mensch sein und er erfuhr Mensch sein und wurde in allem getestet und versucht und kann heute sehr gut verstehen, wenn wir seinen Namen anrufen, weiß er, wovon wir reden und das ist etwas Faszinierendes. Auch in seinem Leben, in seinem irdischen Leben gab es dann einen Aufbruch, in dem er einmal den Hammer seines Zimmermannsbetriebes seines Vaters aus der Hand legte, einmal sein Dorf verließ, um nie wieder zurückzukehren, als er seine Familie verließ, um nie wieder zurückzukehren, als er ja, seinen Dienst begann, um nie wieder zurückzukehren zu dem Leben, das er gelebt hatte, ungefähr 30 Jahre lang, weil Gott in ihm einen Aufbruch gegeben hat und sagt, so mein lieber Sohn, jetzt ist die Zeit gekommen, dass du dein Werk und mein Werk vollenden wirst. Und dann gab es einen Aufbruch und dann stand er auf und dann ging er und predigte. Das ist das, was wir in den Evangelien lesen, faszinierend von der Kraft des Evangeliums, von der Gnade Gottes, von der Auferstehungskraft, redete er, predigte er, schaffte 12 Männer um sich herum, die ihn begleiten sollten. Und ihr Lieben, das war auch, sagen wir mal, keine Urlaubstour, mit den Männern unterwegs zu sein, die er unterwegs war. Und ja, investierte sich in sie, rieb sich an ihnen und mit ihnen und schaffte etwas, ja, völlig Neues. Dann starb er am Kreuz und dann am dritten Tag kam es ein neuer Aufbruch, in dem Gott ihn auferweckte zur ewigen Herrlichkeit. Und da sitzt er nun auf dem Thron des lebendigen Gottes und herrscht in Ewigkeit. Nie wieder wird ihm Leid zugefügt, nie wieder wird ihm eine Anklage entgegengehalten werden, nie wieder wird jemand das Wort gegen ihn erheben. Er ist der Herr, der Herr ist der König, der König. Er sitzt zu Rechten Gottes und er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Und er ist auch nie derselbe zurückgegangen, wie er vorher war. Bis heute kann er seine Nägelmale zeigen. Wenn er zu seinem Volk zurückkehrt, dann sagen die, wer hat dich geschlagen, wo sind deine Wunden her? Und dann wird er sagen, ich bin geschlagen worden im Hause derer, die mich lieben. Jesus ist nie wieder zurückgekehrt zu der Position, die er einmal hatte, sondern er ist als Mensch, als Auferstandener, als Erstling aus den Toten zurückgekehrt und er hat etwas Neues geschafft. Und ihr Lieben, genau das ist auch die Botschaft des Evangeliums. Deswegen sagt der Apostel Paulus, wenn er über Glaube spricht, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich glaube und ich hoffe, dass jeder, der hier im Saal ist, seinen persönlichen Aufbruch Gottes erlebt hat. Dass du einmal aufgebrochen bist, Jesus zu begegnen, hast dein altes Leben für immer hinter dich gelassen und bist auf dem Weg in der Nachfolge Jesu, in seine Herrlichkeit, in seiner Kraft, in seinem Geist, in seiner Liebe, in seiner Nähe zu gehen. Das ist das, was der Aufbruch für jeden von uns Menschen gedacht ist von der Gnade Gottes. Darum gibt es die Taufe, weil wir in der Taufe unser Leben dahingeben und sagen, wir lassen unser altes Leben, um nie wieder zurückzukehren zu dem, woher wir kommen, sondern wir gehen mit dem Ziel voran auf die Herrlichkeit zu, auf die Ewigkeit zu, in der Nachfolge Jesu. Und es wird nie wieder so sein wie früher. Amen. Ihr könnt euch vor Begeisterung kaum halten, ich kann das verstehen. Das ist unvergleichlich. Und das ist das Wesen Gottes. Deswegen hat er auch sein Volk durch das Rote Meer geführt, damit es nie wieder zurückgehen konnte nach Ägypten. Da war eine Barriere, die war unüberwindbar. Das wollte Gott nicht. Sie wollten es ein paar Mal, lass uns zurückkehren, aber Gott wollte es nicht. Die Aufbrüche Gottes sind unumkehrbar und es geht seinen Weg. Lieben, das ist etwas, was faszinierend ist. Und ich glaube auch, dass er das in unserem Leben immer tut. Denk an die Kirchengeschichte. Gott hat immer wieder einen neuen Aufbruch gegeben. Dieses Jahr feiern wir 500 Jahre Luther. Welch ein Aufbruch! Nach 1500 Jahre oder 1200 Jahre genau Kirchengeschichte von damals, als Konstantin die Religion verfestigte als Staatsreligion und das verkam in ein furchtbares System ohne Erlösung, ohne Errettung. Es wurde ein System der Macht, es wurde ein System des Geldes, es wurde ein System der Heuchelei, es wurde ein System der Verfolgung der wahren Christen. 1500 Jahre lang und dann schaffte Gott wieder einen Aufbruch. Er bewegte einen Mann, der Heil gesucht hat, der nicht verstanden hat, warum seine Seele nicht fröhlich wird, weil er doch ein 100%iger Mönch war, vielleicht sogar 150%ig, alles getan hat und dennoch seine innere Leere nie überwinden konnte. Und dann begriff er, allein der Christus, allein die Gnade, allein das Wort, allein der Glaube. Auf diesem Fundament stehen wir heute noch. Und das tun wir von ganzem Herzen, weil es Gottes Aufbruch ist. Und ich will euch jetzt nicht durch die Kirchengeschichte jagen, ihr könnt das nachlesen, wenn ihr wollt. Aufbruch nach Aufbruch schenkte Gott in der Kirchengeschichte immer wieder ein neuer Aufbruch, den Weg Gottes besser, intensiver, stärker zu leben und zu erleben. Und das ist das, was nötig ist. Ihr Lieben, und wenn ihr darüber nachdenkt, wie Gott Aufbrüche gestaltet, dann wird einem heiß und kalt. Und zwar tat er das, indem er immer an den bestehenden Systemen stark gerüttelt hat. Und das ist faszinierend. Er hat an den bestehenden immer wieder neu gerüttelt und hat es revolutioniert, hat es erschüttert. Und anscheinend geht es nicht anders mit uns Menschen. Wenn er, wenn du denkst, dass Jesus an dem System der damaligen religiösen Menschen in Israel gerüttelt hat wie kein zweiter. Der hat die Leute zum Wahnsinn getrieben, die konnten das nicht verstehen. Er war Gottes Aufbruch und er hat an den Bestehenden so massiv gerüttelt, dass sie ihn am Ende dafür gekreuzigt haben, nicht nur deswegen, sondern auch aus Neid und aus Unverständnis und auch aus Sturheit und auch am Festhalten an dem Alten, an dem, was sie kannten, an dem, was sie geglaubt haben, ist Gottes Werk. Und das war auch Gottes Werk, nur dass jetzt Jesus kam und dass Gottes Werk einen neuen Aufbruch schenkt. Das haben die Menschen damals, jedenfalls die religiösen Menschen, Führer der damaligen Zeit, nicht verstanden. Und er rüttelte an dem System und er hat ihnen erklärt, dass die Gnade stärker ist als das Gesetz. Dass die Gnade effektiver ist als das Gesetz. Dass die Vergebung von Schuld und Sünde das Größte ist, was ein Mensch erleben kann. Er hat den Juden gesagt, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die haben sich die Ohren zugehalten, die konnten es nicht hören, weil es war völlig neu, es war völlig anders, aber es war der Weg Gottes. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ist für jüdische Ohren nicht nachvollziehbar. Da haben die geschäumt vor Wut und gesagt, wie kann das sein? Gott hat uns 4000 Jahre gelehrt, das geht nicht. Und jetzt kommst du her und sagst uns das Gegenteil. Und er hat immer hingewiesen auf seine Zeichen und Wunder, auf seine Macht, auf seine Bestätigung Gottes. Er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn und ich sage euch. Den Alten ist gesagt, aber euch sage ich. Den Alten ist gesagt, aber euch sage ich euch. Und sie konnten sich hören, weil das alte System sich so verfestigt hatte und so stark war und so unerschütterlich war, dass in vielen, vielen Herzen der damaligen Zeit kein Platz war für den Aufbruch Gottes. Aber in manchen Herzen, da war der Aufbruch da. Und sie glaubten und sie hörten und sie verstanden und sie folgten Jesus nach und sie haben erlebt die Gnade Gottes und sie haben erlebt die Herrlichkeit, die da mit einherging. Paulus hat das religiöse System der Griechen erschüttert und auch das religiöse System der Juden. An manchen Stellen, was Jesus übergelassen hatte, hat Paulus dann erschüttert, wenn es um die Beschneidung ging, wenn es um die Gesetze ging. Stellt euch mal vor, dann haben die Apostel damals, die haben das jüdische Gesetz von vielen hundert Gesetzen auf ganze 4 zusammengestrichen und haben gesagt, das ist Gottes Wille. Ja. Das war zu viel. Das war zu viel für die Römer, als sie gesagt haben, nein, wir beten keinen Cäsar an, unser Gott ist Gott allein. Die haben sich lieber verbrennen lassen und haben Rom mit ihren Fackeln erhellt, als dass sie dem nachgegeben haben. Die Kirche hat die Welt erschüttert. Als die Apostel in Jerusalem waren, haben gesagt, ihr kehrt die Stadt um. Ja, das war der Aufbruch Gottes. Und eben Aufbrüche Gottes können nur geschehen da, wo Öffnung geschieht. Wir haben sogar ein paar irdische Beispiele, wenn ihr wollt. Denkt an das alte kommunistische System der damaligen Sowjetunion. Das wäre in Beton gemeißelt und wenn wir damals noch ein Interview gemacht hätten und hätten jemand gefragt, ob jemand glaubt, dass das einmal sich öffnen würde, dann hätten wir alle gedacht, naja, fantastisch. Und dann kam ein Mann, der hieß Gorbatschow, der hat Perestroika und Glasnost geschrieben. Glasnost ist Öffnung und dann öffnet sich etwas und indem sich etwas öffnet, kann Veränderung geschehen. Wie gut das war und wie schlecht das war, sei mal dahingestellt, da kann man ja darüber reden, aber da öffnete sich etwas. Und das war etwas ganz völlig Neues. Und das hat letztlich auch für uns zum Segen gewirkt, dass wir ein vereinigtes Deutschland heute haben, hat mit diesem Mann zu tun, der etwas getan hat, was bis dahin das Undenkbare war, sondern dass sich ein System, ein kommunistisches System öffnet und anders denkt und anders handelt. Die Mafia wird so lange erfolgreich sein, solange sie sich nicht öffnet und ein verschlossenes, geheimnisvolles System bleibt. Und wer sich öffnet und wer ausbricht, lebt nicht mehr lang. Drogenkartelle werden bestehen, weil es ein geschlossenes System ist. Da ändert sich nichts dran. Auch wenn sie den ein oder anderen Drogenboss mal fangen, da sind genug Kronprinzen, die da sind. Denkt an Albanien, ehemals Albanien. Enver Hoxha. Die wussten nicht, was draußen geschieht und wir wussten nicht, was drinnen geschieht. Wir hatten nur eine Ahnung, bis danach eine Öffnung geschah und das hat sich verändert. Oder denkt heute an Nordkorea. Ja, wenn du die Tagesschau guckst, der da mit seinen Atombomben rumspielt und immer wieder neue Raketen schafft und provoziert, da ist ein geschlossenes System. Selbst der engste Freund China hat Mühe, da hineinzukommen. Der macht sein Ding und wir alle staunen und erschrecken uns und wundern uns. Wenn sich da nichts öffnet, gibt es keine Veränderung. Denkt an Katalonien, hochaktuell. Da sind ein paar Menschen, die sind verbissen mit dem Gedanken, wir wollen Unabhängigkeit. Aber wenn es keine Öffnung gibt, auf beiden Seiten, wer weiß, was kommt. Eben, warum sind die Öffnungen und warum ist das so schwierig oft für uns Menschen? Und ich glaube, es gibt ein paar Gründe und Anhaltspunkte, die uns im Wege stehen. Das eine ist, wenn Gott uns ruft und wenn Gott uns führt und wenn Gott uns weiterführt, dann bedeutet das, dass wir sicheres und bekanntes Terrain verlassen müssen. Und das ist für die allermeisten Menschen eine große Herausforderung und von Angst besetzt. Wenn wir das haben und kennen, da sind wir sicher, das können wir handeln, da haben wir Erfahrung, das haben wir durch, das kennen wir, da wissen wir uns zu bewegen. Aber wenn es dann darüber hinausgeht und Gott schenkt einen Aufbruch, ob das persönlich ist, ob das gemeindemäßig ist, ob das in einem Land ist, und ich glaube, in unserem Land, auch in unserem Deutschland, brauchen wir verschiedene Aufbrüche. Wenn wir ein paar Probleme in unserem Land lösen wollen, dann brauchen wir ein paar Aufbrüche. Das ist dann Politik. Gut, da können wir für beten und wir tun das auch von ganzem Herzen und hoffen, dass die guten Ideen irgendwann kommen. Aber es bedeutet immer wieder ein neues Terrain. Wisst ihr, warum das mit der Steuerreform so schwierig ist? Weil alle nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt. Deswegen ist man da sehr, sehr vorsichtig. Man will ja keine Verluste machen. Und deswegen ist man da sehr, sehr vorsichtig. Und das ist eigentlich ein natürlicher Vorgang, aber für Gott ist es sehr unnatürlich. Weißt du, dass vielleicht der Segen Gottes und der Traum deines Lebens und das, was du da erträumt hast, das liegt in dem Aufbruch Gottes, in der er dich hineinführen will. Die Frage ist nur, wirst du den Aufbruch hören und wirst du verstehen und wirst du dein sicheres und bekanntes Terrain verlassen, um neue Wege zu gehen, die du noch nie gegangen bist. Denk an das Volk Gottes, die mussten dann aufbrechen in der Wüste und kannten nicht den Ort, wo sie hinkamen. Denk an Abraham, mache dich auf, gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, hat Abraham nicht gesagt, Herr, können wir mal den Plan haben, können wir mal sehen, wie das alles funktioniert, wo muss ich denn hin, sondern er musste gehen, Schritt für Schritt, in den Aufbruch Gottes hinein und in das gelobte Land, das er für ihn bereitet hat. Eben die Ungewissheit über das, was kommt, ist eine schwere Last. Und die allermeisten von uns können damit nicht gut umgehen. Und das ist leider so. Gottes Aufbrüche, er lässt uns in vielen Dingen im Ungewissen, schon allein aus der Tatsache, weil er möchte, dass wir ihm glauben und vertrauen. Und dazu ist Ungewissheit eigentlich ein notwendiges Mittel, dass wir vertrauen. Ich weiß nicht, ob du deinem Navi vertraust. Ich vertraue meinem Navi so lange, solange ich die Wege nicht kenne. Schon mal weiß ich es besser. Schon mal glaube ich es auch besser zu wissen und muss dann umkehren. Ja, ich war, vor ein paar Wochen war ich auf irgendeinem Dorffest eingeladen. Die machen da so ein Dorffest und dann haben die treffen sich da in der Scheune und so, da kommt das ganze Dorf zusammen. Und da waren Teile unserer Gemeinde, war da Mitteil des Dorfes und haben gesagt, Bernd, wir laden dich ein zum Predigen. Ja, gerne, mache ich. Ich habe das schon mal gemacht. Da muss auf so einem Heuwagen stehen, das Pool sind ein paar Strohballen und so. Das ist sehr originell. Es war diesmal etwas besser. Aber da bin ich auch meinem Navi gefolgt und da habe ich zwischendurch gesagt, mein lieber Mann, weißt du, die Straßen wurden immer enger, die Schlaglöcher immer mehr, die Bäume immer dichter, habe ich gesagt, mein lieber Mann. Und musste vertrauen und musste die Wege gehen, die noch nie gegangen bist. Und welche Erleichterung, auf einmal lichtet sich der Wald und da sind ein paar Häuser und tatsächlich, ich sehe einen unserer Geschwister, denke ich, Mensch, Lob und Dank. Aber bis dahin war es Fahren im Nebel, in der Unwissenheit und du musst einfach vertrauen. Das ist einfach und ist banal, aber da merkst du dann, wenn das so komisch wird, dann denkst du, na. Aber mit Gott ist das sehr, sehr ähnlich. Er ist der Navigator, er kennt das Ziel, er weiß den Weg, er sagt, komm und folge mir nach, hör auf meine Stimme und dann folgen wir. Und erleben die Ungewissheit über das, was kommt, das kann eine Blockade sein. Aber du solltest das überwinden und solltest deinem Herrn vertrauen und sagen, Herr, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich folge dir. Oder die Angst zu versagen, wenn das schief geht in Deutschland, muss ja alles klappen. Ach, das muss nicht nur klappen, das muss auf Anhieb klappen. Das ist eine richtige Krankheit. Wenn das nicht sofort funktioniert, dann war das Mist und dann muss man das ändern und so weiter. Willkommen in Deutschland und so, aber das ist nicht unbedingt eine gute Eigenschaft. Man kann auch mal versagen und man kann auch mal Fehlschläge haben und dann das Richtige tun. Und der lieben Sinn und Ziel des Aufbruchs muss immer größer sein als die Angst, die uns zurückhält. Ich sage das so oft wie beim Zahnarzt, wenn die Angst größer ist als der Schmerz, dann geht man oder lässt sich helfen. Manche haben das durch, die sagen, nee, es geht noch, es geht noch, fressen noch ein paar Pillen und so, es geht noch, bis es nicht mehr geht und dann ist der Schmerz größer als die Angst. Und, ihr Lieben, Aufbruch ist immer Vorleistung im Glauben und Vertrauen. Und das ist, worum es dann geht bei den Trompeten, wenn die blasen. Und das Leben Jesu war so und das ist das, die Art Gottes. Und ich glaube, dass das für jeden von uns relevant ist. Vielleicht für den einen oder anderen nicht heute, gerade und jetzt. Aber unser Gehirn ist ja eine gute Festplatte, die kann das abspeichern. Wenn das mal soweit ist, dann wirst du dich an diesen Tag erinnern und an die Aufbrüche Gottes denken, wenn er deine Trompete bläst und wenn du aufbrechen sollst. Und die Frage ist, die wir uns immer stellen müssen, ist, Herr, wohin sollen wir denn aufbrechen? Hat Gott in deinem Leben vielleicht schon lange einen Hinweis gegeben, so zart und sanft und so nett, wie es seine Art ist, durch seinen Geist in dein Leben hineingesprochen und sagt, das will ich, dass du das tun sollst, das ist für dich gedacht, das ist der Weg, den du gehen sollst. Und dann habe ich immer geschüttelt und hast gesagt, boah, ich doch nicht. Quatsch. Und Gott redet immer wieder und sagt, nein, das will ich tun. Schreit ja nicht in dein Leben rein. Vielleicht sitzt du hier und weißt, jo, die Trompete Gottes hat in meinem Leben schon verschiedentlich geblasen, aber ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, wie soll das werden. Da sind noch 1000 Fragen. Ja, da sind 1000. Wenn Gott ruft, da bleiben 1000 Fragen über. Das ist richtig. Aber er ist der, der sagt, ich gehe mit dir. Und das ist die entscheidende Antwort. Das hat er ja immer gemacht. Schon im Alten Testament hat Gott Riesenaufgaben für Menschen gestellt. Und die haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, das geht ja nicht. Und seine einzige Antwort war immer, ich bin mit dir. Und das sollte genügen. Das ist Glaube. Und da brauchst du auch dein Gebetsleben nicht zu mobilisieren, da brauchst du dich anzustrengen, da hast du so viel Angst, dass du anfängst zu beten und denkst, Herr, wie wird das alles werden, wie soll das gehen, ich kann das nicht, Herr, wo bist du, Herr, schenk Gnade und so weiter. Und dann sind wir in der richtigen Gebetsstimmung und sagen und liegen dem Herrn in den Ohren. Vielleicht ist das heute nochmal eine zarte Erinnerung der Liebe deines Gottes, was du schon lange gehört hast und heute Morgen Bestätigung findet in deinem Herzen und sagt, okay, ja, Herr. Die andere Frage ist, was müssen wir für immer zurücklassen? Auch das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Es gibt Dinge in deinem und in meinem Leben, die müssen wir für immer verlassen. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und jedes Mal, wenn Gott Aufbrüche schenkt und Gott ruft, müssen wir Dinge für immer verlassen. Gewöhnt euch mal an den Gedanken. Nicht für eine Zeit lang, sondern für immer. Es sei denn, er schenkt sie uns zurück, aber das ist die Ausnahme. Normalerweise müssen wir Dinge für immer verlassen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und weißt, ja, das hätte ich lange verlassen müssen. Gott hat seine Trompete schon mehrmals geblasen, hier persönlich, vielleicht im Gottesdienst, vielleicht im persönlichen Gespräch, in der Kleingruppe, im Lesen des Wortes Gottes, durch das Reden des Geistes. Das musst du verlassen. Es ist heute der richtige Tag, das zu tun und zu entscheiden, jawohl, das will ich, Herr, ich verlasse. Vielleicht Eigenschaften, vielleicht Sünden, vielleicht Gewohnheiten, vielleicht Herzenshaltungen, vielleicht Kritik, vielleicht irgendetwas, wo Gott dir heute sagt, das, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, musst du für heute, für immer verlassen. Und dann schenkt Gott Aufbrüche, die du dir ersehnst, die du dir erträumst, vielleicht für die du betest. Vielleicht ist heute dein Gebet erhört und Gott sagt dir, lass es für immer sein. Und du merkst die Anforderungen, die Herausforderungen, fühlst deine Schwäche, fühlst deine Angst. Dann sind wir bei der dritten Frage, die wichtig ist, was hält dich zurück? Was hält dich zurück, zu neuen Zielen aufzubrechen, das zu verlassen? Ist die Angst, ist die Gewohnheit, ist die Gleichgültigkeit, ist es das, was da so bequem macht? Wir leben hier sehr bequem, sehr angenehm, sehr annehmlich. Alles ist gut und alles muss gut sein und gut werden und nett werden und angenehm sein und erträglich sein. Ja, es kann sein, dass das aufhört an diesem Tag und es wird schwierig und es wird herausfordernd und es wird ein Kampf und es wird ein Gebet und es wird ein Fasten und es wird ein Kampf. Was hält dich zurück? Was muss auf den Altar? Deine Ängste? Deine schlechte Meinung von dir selbst? Dein mangelndes Gottvertrauen? Was ist es? Ich weiß es von mir. Du weißt es von dir. Heute ist ein guter Tag, 8. Oktober 2017. Erinnere dich an den Ruf Gottes. Erinnere dich an das, was musst du für immer hinter dich lassen. Und was ist es, was dich zurückhält? Ich würde gerne mit euch beten, ohne dass wir das publik machen, sondern dass wir das einfach still in unseren Herzen bewegen. Ich möchte mein Gebet in drei Dimensionen fassen, die ich gesagt habe. Und ich möchte bitten, dass du so innerlich reagierst. Vielleicht können wir es mal alle erheben. Ist das, müsste doch möglich sein, oder? Schön. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist der Gott der Aufbrüche. Und ich bin sicher, du wirst immer noch wieder neue Aufbrüche schenken, auch in aller Ewigkeit. Es ist einfach dein Wesen. Das Abendmahlsfeier mit dem Herrn wird nicht das Letzte sein, was du für uns bereitet hast. Und ich möchte dich bitten, möchte meine Geschwister segnen und Menschen segnen. Herr, vielleicht ist jemand hier, der noch nie in seinem Leben diesen Aufbruch in die Nachfolge Jesu getan hat, dann schenk du jetzt Gnade und schenk du einen Herzensentscheid, schenk du ein Ja, Herr, ich will. Vielleicht sind hier Menschen, Herr, du hast zu denen geredet in der Vergangenheit verschiedene Male und hast die Trompete in ihrem Leben geblasen zum Aufbruch in etwas Unbekanntes, in etwas Neues. Dann flehe ich heute, Herr, schenk du Gnade, dass deine Kinder hören, dass sie verstehen, dass deine Liebe sie ruft, dass du sie nicht blamieren willst, dass du sie nicht erschrecken willst, sondern dass du einen genialen Lebens- und Segensweg vor ihnen hast, an dem du Großes und Herrliches tun wirst. Herr, ich danke dir, dass du Menschen segnest, die wissen, dass sie das ein oder andere in ihrem Leben auf immer verlassen müssen. Und ich bitte dich heute, Herr, dass sie sich wirklich verabschieden im Namen Jesu. Dass es ein inneres Bekenntnis gibt und ein inneres Ja. Herr, ich verlasse Ägypten. Ich verlasse das alte Leben. Ich verlasse die alte Gewohnheit. Ich verlasse das in Jesu Namen. Und du schenkst mir einen neuen Aufbruch. Und ich bitte für meine Geschwister, Herr Jesus, die Angst haben, die Befürchtungen und Bedenken haben, die so ein Unfähigkeitsgefühl haben, das, was sie zurückhält. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt Überwindung, Kraft schenkst, dass du wirkst durch deinen guten, heiligen Geist in ihr Leben hinein. Herr, dass du Kraft schenkst und Vollmacht schenkst und dass sie Vertrauen gewinnen und Glauben haben an dich, den lebendigen Gott, und an deine Wege und an die Wege, die du Menschen führen willst. Ich segne deine Gemeinde in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du neue Aufbrüche schenkst, in jeder Hinsicht, in Jesu Namen. Amen.